wer bekommt wie viel vom Kuchen.
Den Wohlstand einer Gesellschaft kann man sich wie einen Kuchen vorstellen, von dem jede und jeder ein Stück bekommt. Manche Kuchenstücke sind größer als andere. Ist das gerecht? Soll derjenige ein größeres Stück bekommen, der kräftiger und größer ist, oder diejenige, die zierlich und schwächer ist? Wann steht jemandem ein größeres Stück Kuchen zu? Und was hat das mit der Wirtschaftskrise zu tun?
Es wird natürlich immer in Wirtschaftsrezessionen, Wirtschaftsabschwung, wird es Verteilungsproblematiken geben, weil der Kuchen kleiner wird. Die Frage, wer wie viel von den Kuchen bekommt, ist eine berechtigte Frage.
Clemens Wallner, wirtschaftspolitischer Koordinator der Industriellen Vereinigung.
Man muss sich die Volkswirtschaft vorstellen als einen Topf, wo ich Leistungen hineingebe und dann Leistungen auch wieder herausnehme. Aber es kann immer nur so viel herausgenommen werden, wie es auch hereingelegt wird.
Das Budgetdefizit steigt und steigt. Die sogenannte Konsolidierung, der Ausgleich des Budgetdefizits, wird früher oder später erfolgen. Indem die Ausgaben gekürzt werden? Und wenn, dann welche? Indem höhere Steuern eingehoben werden oder gar neue Steuern eingeführt werden? Wen werden diese Steuern am härtesten treffen? Muss nun die Mittelschicht die Krisenfolgen bezahlen? Und was genau ist die Mittelschicht eigentlich?
Wir beobachten immer, wenn wir die Leute abfragen, eine Tendenz zur Mitte.
Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie und der Armutskonferenz.
Wenn man jetzt ganz reiche Leute fragt, wo sie sich auf so einer Geraden einordnen würden, dann würden sie sagen, wir sind irgendwo in der Mitte. Und wenn man Hilfsarbeiter oder auch Ärmere fragt, wo sie sich auf so einer gesamtgesellschaftlichen Einkommensgeraden einordnen würden, dann würden sich die auch in der Mitte einordnen. Das heißt, es gibt sozusagen ein subjektives Bewusstsein davon, in der Mitte zu sein. Und deswegen kann man auch politisch ganz leicht die Leute immer abholen, indem man sagt, da wird jetzt der Mittelstand und die Mitte massiv gefährdet, zum Beispiel bei vermögensbezogenen Steuern oder Erbschaftssteuern. Wenn man sagt, da geht es um die Mitte und die wird da massiv unter Druck gesetzt und Einkommensverluste haben, dann fühlt sich auch der Hilfsarbeiter betroffen, weil er sich ja nicht zum sozialen Rand zählen will. Und deswegen funktioniert der Mitte-Trick.
Die Mittelschicht ist offensichtlich eine Sache des Standortes. Sie ist meist dort, wo die Meinungseliten sie haben wollen, am liebsten bei 4.000 Euro. Die Mitte wird tendenziell zu hoch geschätzt. In Wirklichkeit beträgt der Median, die Mitte, der Einkommen Angestellter 1.995 Euro, von Arbeiterinnen und Arbeitnehmern 1.605 Euro brutto. Nimmt man das Haushaltseinkommen, also das gesamte verfügbare Einkommen eines Monats, mit dem eine Person lebt, dann befindet sich die Mitte, der Median, bei 1.478 Euro netto. Wenn Kommentatoren von der Mittelschicht mit 3.500 Euro Einkommen schreiben, dann sprechen sie von 9,8% aller Einkommensbezieher. Das soll die Mittelschicht sein?
Diese Frage stellt der Sozialexperte Martin Schenk in einem Artikel in der Straßenzeitung Der Augustin. Die Mittelschicht hat also 1.478 Euro netto im Monat zur Verfügung. Die Armutsgrenze liegt bei 951 Euro im Monat. Und ab welchem Betrag ist man reich?
Ich möchte darauf keine Antwort geben.
Clemens Wallner, Verteilungsexperte der Industriellen Vereinigung.
Diese Frage deutet darauf hin, dass man eher etwas gegen Reichtum hat als gegen Armut. Weil ich möchte natürlich Armut bekämpfen. Aus verschiedensten Gründen. Erstens, weil ich damit die Talente fördern möchte, die vielleicht noch verborgen sind irgendwo, auch für die Wirtschaft. Auch rein aus Wettbewerbsfähigkeitsgründen möchte ich Armut vermeiden, damit jeder dieselben Bildungschancen hat. Ich möchte auch Armut vermeiden, um einen sozialen Zusammenhalt herzustellen und abzusichern in der Gesellschaft. Aber es gäbe keinen Grund, warum ich theoretisch Reichtum verhindern sollte. Im Gegenteil, Reichtum nützt ja vielen Menschen.
Noch einmal die Frage, was ist Reichtum?
Also wir haben Schulkinder befragt und ein kleiner 9-jähriger Steppke hat gesagt zu der Frage, was ist Reichtum? Großes Haus, dicker Wagen, schöne Frau. Also der kennt sich aus, was das in unserem Lande bedeutet. Dass das eben auch einhergeht mit einem hohen sozialen Status, mit Möglichkeiten, sich bestimmte Dinge zu leisten, die sich andere nicht leisten können.
Christoph Butterwege, Politologieprofessor an der Universität Köln.
Reich zu sein bedeutet, sich nicht einschränken zu müssen, in der Gesellschaft anerkannt zu sein, bedeutet natürlich auch, sich all das leisten zu können, was sich sehr viele und immer mehr Menschen nicht leisten können.
Wie viele reiche Menschen gibt es in Österreich? Wie viele in Europa und den USA? wie viele Superreiche gibt es? Die wohl beste Auskunft über Superreiche gibt die berühmte Forbes-Liste, die einmal im Jahr im gleichnamigen Magazin erscheint. Bill Gates, Warren Buffett, Karl und Theo Albrecht, George Soros und Roman Abramowitsch zählen jedenfalls dazu. Letzterer belegt Platz 51 und Silvio Berlusconi ist auf Platz 70 gelistet. Aber abseits der Forbes-Liste und den Hochglanzmagazinen, die über den Lebensstil von reichen Menschen spekulieren, ist das Wissen über Reichtum äußerst gering. Reichtum ist diskret. So kann man etwa nur schätzen, wie viel Geld in Österreich in Stiftungen geparkt ist, erklärt Michael Mayer, Leiter des Non-Profit-Instituts der Wirtschaftsuniversität Wien.
Die Schätzungen, die wir von Experten und Expertinnen eingeholt haben, der Schätzungsmedian ist so in etwa 60 Milliarden Euro. Das entspricht auch einer Schätzung, die mittlerweile publik ist, weil sie vom Privatstiftungsverband selbst auch ausgegeben wurde. Die AK hat irgendwann einmal mit dieser Zahl gerechnet. Und unsere Experten haben diese Zahl auch so geschätzt, mit so einer Bandbreite von, ich sage mal, 40 bis 80 Milliarden. Ich glaube, das ist so in etwa der Bereich, in dem wir uns bewegen. Also ich sage mal von 40 bis maximal 80 Milliarden Euro.
40 bis 80 Milliarden Euro, je nach Schätzung. Wir wissen nicht besonders viel über Reichtum. Dagobert Duck, der reiche Onkel von Donald Duck, schwimmt wortwörtlich in seinem Geld. Aber Dagobert Duck ist ja eine Comicfigur. Was machen wohlhabende Menschen mit ihrem Geld?
Ich hoffe, dass sie ihr Vermögen vermehren. Davon hat die Gesellschaft auch einen großen Nutzen. Wenn vermögende Menschen in einer Gesellschaft leben, dann sind die Mitmenschen ja auch Nutznießer. Wir müssen uns nur anschauen, wie viele schöne Palais jetzt in der Stadt Wien renoviert worden sind von mehreren namhaften Stiftungen, die eben auch dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden beziehungsweise für Wirtschaftszwecke verwendet werden können und für Veranstaltungen. Und wenn jetzt diese vermögenden Menschen das nicht tun würden und sagen, mir ist es egal, ich lasse es verfallen, das wäre schade.
Erklärt Barbara Kolm, Generalsekretärin des wirtschaftsliberalen Thinktanks Hayek-Institut.
Wir haben zum Beispiel bei den österreichischen Privatstiftungen eine Studie gemacht, wie viel Unternehmensbeteiligungen an den Stiftungen hängen. Und 60% des Vermögens der österreichischen Privatstiftungen sind Unternehmensbeteiligungen. An diesen Unternehmensbeteiligungen hängen 400.000 Arbeitsplätze dran. Das sind Dinge, die darf man nicht vergessen. Und diese 60% Unternehmensbeteiligung zahlen auch massiv Steuern und tragen zum Wirtschaftsstandort und zur Attraktivität Österreichs bei.
Reiche Menschen investieren und schaffen somit Arbeitsplätze, sagt Barbara Kolm. Sie bezahlen höhere Steuern als arme Menschen und tragen somit zum Gemeinwohl bei. Sind reiche Menschen also wichtig und gut für eine Gesellschaft und unsere Wirtschaft, Michael Hartmann?
Also die Zahlen sprechen nicht dafür. Es gibt aber dieses berühmte Beispiel aus der amerikanischen Philosophie. Es ist sinnvoll, wenn die Flut steigt, weil alle was davon haben. Im Augenblick muss man sagen, es haben eben nicht mehr alle was davon. Das ist ein Bild, was in den 50er und 60er Jahren vielleicht zugetroffen hat.
Michael Hartmann, Professor für Soziologie an der Technischen Universität Darmstadt und Autor des Buchs Eliten und Macht in Europa.
Im Augenblick sieht es einfach so aus, also ganz krass, alle die auf dem Billiglohnsektor sich bewegen, die drastische Verluste an Einkommen und Lebensqualität zu verzeichnen haben. Dann ein großes Mittelfeld in Deutschland spricht man davon, dass die Mittelschicht verschwindet und große Angst in der Mittelschicht herrscht vor sozialem Absturz. Und dann haben sie einen relativ kleinen Teil, ich sage mal die oberen 10%. Und wenn man sich es genauer anguckt, ist es eigentlich nur das obere Prozent, was in den letzten 10, 15 Jahren richtig dazu gewonnen hat. Everybody knows that the days are loaded. Everybody rolls with their fingers
crossed. Everybody knows. Die Reichen werden reicher, die Armen bleiben arm, singt Leonard Cohen in Everybody Knows. Everybody knows. Die Reichen werden reicher, die Armen bleiben arm. Clemens Wallner von der Industriellen Vereinigung sieht das nicht so. Armut ist relativ, sagt er.
Die Armutsgefährdung ist ja auch ein relatives Maß. Das sind 60% des Medianeinkommens. Heißt also eigentlich, dass in reicheren Ländern natürlich die Armutsgefährdungsschwelle wesentlich höher ist. Also in Österreich haben wir es bei 912 Euro. In Deutschland zum Beispiel ist die Schwelle bei 870 Euro in der Richtung. Würde also zu einem Effekt kommen, falls wirklich jemand von Salzburg nach Berchtesgaden auswandern würde und 912 Euro an Einkommen hat, dass er dann sofort in Deutschland nicht mehr armutsgefährdet ist, in Österreich aber schon.
Die Armutsgrenze liegt in Österreich mittlerweile bei 951 Euro, 12-mal im Jahr. Ist arm zu sein in einem reichen Land wie Österreich leichter als in einem Entwicklungsland?
Ja, meistenteils beruhigt man sich bei uns, indem man behauptet, Armut bei uns, das sei eigentlich gar keine wirkliche Armut.
Christoph Butterwegge, Armutsforscher.
Arm zu sein in einem reichen Land ist deshalb häufig bedrückender und beschämender, weil wenn man umgeben ist von Wohlstand und Reichtum, dann spürt man natürlich sehr viel deutlicher, dass man sozial ausgegrenzt wird, dass man sich nicht alles leisten kann, dass man mit den anderen nicht mithalten kann.
Einig sind sich die Experten darin, dass Armut bekämpft gehört. Denn Armut tut einem Land nicht gut, erklärt Barbara Kolm, Generalsekretärin des wirtschaftsliberalen Thinktanks Hayek-Institut.
Wir wissen ganz genau, je höher das Pro-Kopf-Einkommen einer Gesellschaft ist, desto gebildeter ist sie, desto gesunder ist sie und desto zufriedener sind die Menschen. Und das muss ja eigentlich das Ziel eines Politikers sein, eine funktionierende Gesellschaft zu haben.
Und eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn auch die schwächsten Glieder der Kette funktionieren. Armut muss selbstverständlich bekämpft werden, bekräftigt auch Clemens Wallner von der Industriellen Vereinigung. Die besten Mittel zur Armutsbekämpfung seien Arbeit und Bildung, denn...
Wir wissen, dass Arbeitslose ein Armutsgefährdungsrisiko von 35% haben und die in Beschäftigung sind nur 6%. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Hebel, mehr Jobs zu schaffen und auch mehr Nachfrage für diese Jobs zu schaffen. Das andere ist Bildung und Ausbildung. Das ist klar, damit sich jeder selbst eine Selbstverantwortung hat, aus den weniger starken Markteinkommen herauszukommen. Und vor allem nicht von Transfers abhängig zu werden. Das ist wichtig. Wir wissen, dass bei Pflichtschulabsolventen zum Beispiel ein Armutsgefährdungsrisiko von 20% besteht und bei Akademikern bei 6%. Das heißt, da ist ein sehr starkes Gefälle. Und da ist ein Hebel, den man ansetzen kann.
Arbeitsplätze und Bildung sind die richtigen Rezepte gegen Armut, meint Clemens Wallner. Wenn Erwerbsarbeit, so Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie und der Armutskonferenz, wenn Erwerbsarbeit die beste Waffe gegen Armut wäre, dann dürfte es nicht 150.000 Working Poor geben, also Menschen, die erwerbstätig sind und trotzdem unter der Armutsgrenze leben.
Man muss auch von seinem Einkommen leben können, oder... Bei Gesundheitskampagnen heißt es dann oft, naja, die Leute sollen halt, also ich mache mal Anti-Raucher-Kampagnen, weil Armutsbetroffene rauchen mehr, sollen halt weniger rauchen. Wenn das so wäre, wenn das allein nützen täte, dann dürften aber nicht reiche Raucher länger leben als arme Raucher. Auch ganz oft eindimensional gedacht wird, alles was bei Integration und Migration ist, beispielsweise die Sprache lernen, ein ganz wichtiger Schlüssel, sagt man auch Schlüssel für die Integration, nur wenn die Sprache das alleinige Schlüssel zur Integration wäre, dann müsste in den Vorstädten von Paris, wo die Jugendlichen bestens Französisch können, ja alles in Ordnung sein. Aber dort fehlt es eben an Aufstiegschancen, an guten Wohnmöglichkeiten, an einer guten Schule. Und erst die Kombination wieder macht die Integration möglich. Und die einen reden immer nur vom Schlüssel und die anderen reden immer nur vom Schloss. Und dann wundern sich alle, dass die Türen nicht aufgehen.
Für den Verteilungsexperten der Industriellen Vereinigung, Clemens Wallner, gibt es eine Frage, die in Bezug auf die Bekämpfung der Armut mittels Sozialleistungen zentral ist.
Was macht man mit dem Geld, das umverteilt wird? Und was machen vor allem die Empfänger mit dem Geld? Die verfügbaren Einkommen der Haushalte haben vor 50 Jahren ungefähr 70% ihres Einkommens in Grundbedürfnisse ausgegeben. Also Nahrung und Kleidung zum Beispiel. Ja. Und in Freizeit und Verkehr damals waren es ungefähr 10% des Einkommens. Das ist heute genau umgekehrt. Heute sind natürlich der Großteil Freizeit und Verkehr. Dafür sind die Ausgaben für die Grundbedürfnisse gesunken. Die sind jetzt schon bei unter 30% des verfügbaren Einkommens, also Nahrung und Kleider. Das heißt natürlich, dass die Haushalte frei verfügbares Geld haben. Dann ist die Frage, wofür geben sie es aus? Was wird mit dem Transfergeld gemacht? Zum Beispiel gibt es eine Studie, die von der Arbeiterkammer auch veröffentlicht wurde, in der festgestellt wurde, dass die Ausgaben bei bildungsferneren Schichten oder bei Schichten mit weniger Einkommen, die Ausgaben für elektronische Spielgeräte für die Kinder sogar in absoluten Größen höher ist als die Ausgaben bei reicheren Haushalten. Und das sagt schon einiges aus zur Selbstverantwortung. Also Transfers sind etwas sehr Gutes, weil sie die Möglichkeit geben, quasi sich selber an den Riemen zu reißen und es nicht als Hängematte zu verwenden, sondern als Trampolin. Und wenn aber das nicht gemacht wird, dann stellt sich natürlich auch ein Aspekt dieses Transfersystems in Frage, nämlich der Aspekt, dass man sich selber aus den geringeren Einkommen herausholt.
Treffsicherheit muss es geben. Es sollen jene Unterstützung bekommen, die sie auch wirklich brauchen. Das klingt ja auch sehr plausibel, meint Martin Schenk.
Es ist aber ein Trugschluss, auch wenn es so plausibel klingt. Wenn man sich nämlich die Daten anschaut, dann zeigt sich, dass diejenigen Länder, die ihre Sozialleistungen, aber auch die sozialen Dienstleistungen auf die Armen konzentrieren, also die Leistungen speziell nur für die Armen machen, diejenigen Länder sind, die die höchsten Armutsraten haben. Das ist die USA und in Europa Großbritannien. Die haben sehr stark treffsichere Systeme. Das heißt, sie prüfen bei allen Sozialleistungen und auch bei vielen Dienstleistungen, zum Teil bei der Bildung, sehr stark, ob das die Armen oder Nicht-Armen trifft, und dann reduzieren dann die Leistungen nur auf die Armen und die anderen müssen sich selber finanzieren. Das sind aber Länder, die eine der höchsten Armutsraten in Europa haben. Im Gegenteil, aber diejenigen, die stärker universelle Leistungen haben, also Familiengeld oder Pflegegeld oder auch Dienstleistungen für alle anbieten, sind diejenigen Länder, die geringste Armut hat. Das hat damit zu tun, dass einfach universelle Leistungen präventiv wirken. Sie verhindern also besonders für die unteren Mittelschichten, aber auch für die Mittelschichten selbst, dass sie sozusagen in die Armut abstürzen. Sie haben also präventive Funktion, während diejenigen, die nur diese Leistungen auf die Armen zielen, eben den Absturz der Mittelschichten nicht verhindern können.